Verdammt! Verdammt sollte er sein! Farid senkte den Kopf, damit Orpheus seine Tränen nicht sah. Von dem, der ihm den Tod gebracht hat. Sag mir, warum ich die Spielleute ständig mit meinem schönen Silber für ihre jämmerlichen Lieder bezahle, weil ich Staubfinger vergessen habe? Nein, weil du es immer noch nicht geschafft hast, für mich herauszufinden, wie und wo man in dieser Welt mit den weißen Frauen sprechen kann. Also höre ich mir weiter schlechte Lieder an, stehe neben sterbenden Bettlern und bestech die Heilerinnen in den Siechenhäusern, damit sie mich rufen, wenn sich dort jemand ans Sterben macht. Natürlich wäre es sehr viel leichter, wenn du die weißen Frauen wie dein Meister mit dem Feuer rufen könntest, aber das haben wir ja wohl oft genug ohne Erfolg versucht, oder? Wenn sie dich wenigstens besuchen würden, wie sie es angeblich so gern mit denen tun, die sie einmal berührt haben, aber nein. Auch das frische Hühnerblut, das ich vor die Tür gestellt habe, hat nichts gebracht. Ebenso wenig wie die Kinderknochen, die ich für einen Beutel Silber einem Friedhofsgräber abgehandelt habe, nur weil die Wächter vorm Tor dir erzählt haben, das würde gleich ein Dutzend weißer Frauen anlocken. Ja, ja. Farid wollte sich die Hände auf die Ohren pressen. Orpheus hatte recht. Sie hatten alles versucht. Aber die weißen Frauen zeigten sich ihnen einfach nicht. Und wer sonst sollte Orpheus verraten, wie er Staubfinger vom Tod zurückholen konnte? Farid zog wortlos den Spaten aus der Erde und begann wieder zu graben. Er hatte Blasen an den Händen, als er endlich auf Holz stieß. Die Truhe, die er aus der Erde zerrte, war nicht allzu groß, doch wie die letzte bis an den Rand mit Silbermünzen gefüllt. Farid hatte belauscht, wie Orpheus sie herbeigelesen hatte. Unter den Galgen auf dem finsteren Hügel, lange bevor der Speckfürst dort die Eichen für den Sarg seines Sohnes schlagen ließ, hatte eine Bande Wegelagerer eine Schatulle mit Silber vergraben. Danach hatten sie sich im Streit gegenseitig erschlagen, aber das Silber war noch dort, in der Erde, auf der ihre Knochen bleichten. Das Holz der Truhe war morsch und Farid fragte sich, wie bei den anderen Schätzen, die er ausgegraben hatte, ob das Silber nicht vielleicht doch schon unter dem Galgen gelegen hatte, bevor Orpheus seine Worte schrieb. Der Käsekopf lächelte auf solche Fragen hin, nur wissend, aber Farid bezweifelte, dass Orpheus die Antwort wirklich kannte. »Na bitte, wer sagt's denn? Für den nächsten Monat dürfte das reichen.« Orpheus' Lächeln war so selbstverliebt, dass Farid es ihm zu gern mit einer Schaufel Erde aus dem Gesicht gewischt hätte. Für einen Monat. Mit dem Silber, das er und der Fleischberg in lederne Beutel füllten, hätte man ganz Ombra für Monate den hungrigen Bauch füllen können. Wie lange dauert das denn noch? Vermutlich ist der Henker mit dem frischen Galgenfutter schon auf dem Weg hierher. Wenn Orpheus nervös war, klang seine Stimme nicht allzu eindrucksvoll. Farid verschnürte wortlos einen weiteren prall gefüllten Beutel, stieß die leere Truhe mit dem Fuß in die Grube zurück und warf einen letzten Blick hinauf zu den Gehängten. Der finstere Hügel war schon einmal ein Galgenberg gewesen, doch erst der Hänfling hatte ihn wieder zur Haupthinrichtungsstätte erklärt. Von den Galgen vorm Stadttor war der Leichengestank allzu oft bis zur Burg hinaufgeweht, und dieser Duft vertrug sich so gar nicht mit all den feinen Speisen, die der Schwager des Natternkopfes dort zu sich nahm, während Ombra hungerte. »Hast du Spielleute für heute Nachmittag besorgt?« Farid nickte nur, während er Orpheus die schweren Beutel nachtrug. »Der gestern war wirklich ein Ausbund an Hässlichkeit.« Orpheus ließ sich von Oss auf sein Pferd helfen. »Wie eine zum Leben erwachte Vogelscheuche. Und das meiste, was aus seinem fast zahnlosen Mund kam, war wieder mal das Übliche. Schöne Fürstin liebt armen Spielmann, lalalala. Schöner Fürstensohn verliebt sich in Bauerntochter, lalalali. Nicht ein brauchbares Wort über die weißen Frauen.« Farid hörte nur halb zu. Er war auf die Spielleute nicht mehr sonderlich gut zu sprechen, seit die meisten von ihnen für den Hänfling sangen und tanzten und den schwarzen Prinzen als ihren König abgewählt hatten, weil er allzu offen gegen die Besatzer kämpfte. »Immerhin«, fuhr Orpheus fort, kannte die Vogelscheuche ein paar neue Lieder über den Eichel her. Es hat mich einiges gekostet, sie aus ihm herauszulocken, und er hat sie so leise gesungen, als stünde der Hänfling höchstpersönlich unter meinem Fenster, aber eins hatte ich tatsächlich noch nie gehört. Du bist immer noch sicher, dass Fenoljon nicht wieder schreibt?
Ganz sicher.
Farid hängte sich seinen Rucksack um und pfiff leise durch die Zähne, wie Staubfinger es immer getan hatte. Schleicher schoss mit einer toten Maus in der Schnauze hinter einem der Galgen hervor. Nur der jüngere Marder war bei Farid geblieben. Gwyn war bei Roxane, als wollte er an dem Ort sein, an den Staubfinger am ehesten zurückkehren würde, falls der Tod ihn doch noch aus seinen bleichen Fingern entließ.
»Und warum bist du dir da so sicher?«
Orpheus verzog angeekelt den Mund, als Schleicher Farid auf die Schulter sprang und in seinem Rucksack verschwand. Der Käsekopf verabscheute den Marder, aber er duldete ihn, vermutlich weil er einst Staubfinger gehört hatte.
»Fenoljus Glasmann sagt, dass er nicht mehr schreibt, und der muss es schließlich wissen, oder?«
Rosenquarz beklagte unentwegt, wie mühsam sein Dasein geworden war, seit Fenoljo nicht mehr auf der Burg, sondern wieder in Minervas Dachkammer wohnte, und auch Farid verfluchte jedes Mal die steile Holztreppe, wenn Orpheus ihn mit seinen Fragen zu Fenoljo schickte. Was für Länder liegen südlich des Meeres, das an das Reich des Natternkopfes grenzt? Ist der Fürst, der im Norden von Ombra herrscht, verwandt mit der Frau des Natternkopfes? Wo genau hausen die Riesen, oder sind sie inzwischen ausgestorben? Fressen die Raubfische in den Flüssen auch Nixen?
Manchmal ließ Fenoljo Farid nicht einmal herein, nachdem er sich mühsam all die Stufen hinaufgequält hatte, doch ab und zu hatte er so viel getrunken, dass er in redseliger Stimmung war. An solchen Tagen übergoss der Alte ihn mit einem solchen Schwall von Informationen, dass Farid der Kopf schwirrte, wenn er zu Orpheus zurückkam, und der fragte ihn dann erneut aus. Es war zum Verrücktwerden. Aber jedes Mal, wenn die zwei versuchten, direkt miteinander zu sprechen, begannen sie nach wenigen Minuten zu streiten.